Hallo liebe Freunde von Let's Talk About Social. Diese Woche gibt es leider keine neue Folge, aber weil sie so vielen Leuten gefallen hat, dachten wir, teilen wir mit euch nochmal die Top 10 Tipps für Unternehmen, auf Instagram Stories zu schalten und mit Stories umzugehen. Also viel Spaß dabei.
Let's Talk About Social, der Podcast für digitales Marketing und Social Media.
Willkommen zurück. Wir beschäftigen uns heute mit dem Story-Format. Erstmal so privat, wer von euch nutzt Stories überhaupt und wenn ja, auf welcher Plattform? Facebook, Instagram, Snapchat?
Beruflich jetzt oder privat?
Privat.
Ah ja, privat viel auf Instagram tatsächlich. Also auch ausschließlich auf Instagram, möchte ich sagen.
Eher anschauen oder auch hochladen?
Nee, eher anschauen. Hochladen tatsächlich gar nicht so. Da bin ich eher passiv unterwegs.
Also anschauen tue ich es mir auch wirklich viel bei Instagram. Ich lade aber auch wieder hoch. Wobei ich finde, so Stories, wenn man die hochlädt, dann, das mache ich gerne, wenn ich auf Festivals bin oder wenn ich irgendwie außerhalb des Büros bin und an festen Orten. Weil man hat da irgendwie ganz anderen Rhythmus. Ich finde da für Stories braucht man irgendwie so einen gewissen Rhythmus, damit das so einfach gut funktioniert. Ich bin jetzt nicht so jemand, der jetzt einfach kurz mal so vom Bürostuhl eine Story schießt.
Ich fand es tatsächlich bei Snapchat, wir sind damals direkt bei Snapchat eingestiegen, auch mit einer Kampagne, also gar nicht erst privat, sondern direkt mit einer Kampagne. Und es war schon damals recht ungewöhnlich, was man da bei Story, wie genau soll man das nutzen oder nicht nutzen. Als es dann zu Instagram kam, war es plötzlich so einfach und unkompliziert und man hat sofort verstanden. Und ich finde, es hat sich mittlerweile zu einem echt sehr interessanten Format entwickelt, was ich fast mehr konsumiere als den Instagram-Feed zum Beispiel.
Was sind das so für Elemente, die bei dir im Feed auftauchen, dass du sagst, dass du das mehr benutzt als normale Posts?
Ich kann da schneller durchgehen. Durch die Stories. Mhm. Die sind halt kürzer, prägnanter und wenn mich irgendwas tatsächlich hookt, kann ich da stehen bleiben. Also es ist tatsächlich eine Geschwindigkeitsgeschichte. Dann viele Kanäle haben sehr interessante Stories auch einfach, also die Gestaltung ist echt schick. Das Einzige, was mich am Feed noch mittlerweile lockt bei Instagram im Speziellen, ist die Videos, die starten und dann eigentlich ein Instagram, also IGTV sind, also eigentlich ein Langformat-Video sind, wo man dann reingezogen wird. Das ist aber dann eher bei meinen Special-Interest-Sachen. Interessanterweise, da würde mich auch mal eure Meinung interessieren, bevor wir jetzt dann wirklich ins Best Practice und eher was Unternehmen machen sollen übergehen. Habt ihr auch das Gefühl, dass man Stories mehr bei Instagram nutzt als zum Beispiel bei Facebook?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es auch bei Facebook nicht so von der Usability so schön. Also ich finde es sehr gut bei Instagram, weil du kannst unterschiedliche Tiefen gehen. Du kannst einfach nur kurz ein Bild irgendwie in die Story schieben oder ein kurzes Video. Du kannst aber auch wirklich dir sehr, sehr viel Aufwand mit der Gestaltung machen. Und je nachdem, wie man gerade in dem Moment Zeit hat, kann man eben aufwendigere und weniger aufwendigere Sachen machen. Das funktioniert einfach irgendwie von der Usability, finde ich, bei Instagram am besten.
Ich kann da nicht so richtig was zu sagen, weil ich Facebook privat halt also eher weniger nutze und Instagram da deutlich dominanter ist.
Okay, dann lasst uns mal übergehen in, wie Unternehmen das in ihrem Marketingmix nutzen können. Ich würde mal bei Story vor allem am Anfang jetzt erstmal zwei Dinge unterscheiden, und zwar die ganz wesentlich sind, die man auch voneinander getrennt betrachten muss und auch in seiner Content-Strategie auf keinen Fall miteinander vermischen sollte. Es gibt für mich die Stories, die organisch hochgeladen werden und die als Ad verwendet werden. Und ich finde, das ist eine wichtige Unterscheidung, weil die organischen Stories, und wer sagt, er will das für sich aktiv nutzen, sind für viele Unternehmen schon eine Herausforderung und für andere wieder gar nicht. Wie nutze ich das tägliche Posten in einer Story für mich als Unternehmen? Ich sehe das als Riesenchance für Unternehmen, dort relativ ungefiltert, pur, menschlich, emotional ihr Unternehmen darzustellen. Glaube auch hier wieder, wie wir letzte Woche auch hatten zum Thema WhatsApp, dass hier kleinere Unternehmen einen Vorteil haben, weil man die Mitarbeiter kennt, man eine Bindung dazu aufbauen. Oft ist es nur ein Standort, das heißt, der Ort, wo die Story spielt, ist auch für den Nutzer auf eine gewisse Art vertraut und dadurch auch natürlich interessant, wenn dort verrückte Dinge passieren oder ungewöhnliche Dinge oder auch sehr alltägliche Dinge, die natürlich auch dort auftauchen können. Chris, was glaubst du im Bereich organische Stories? was Unternehmen dort veröffentlichen können, sollten.
Oh, ich weiß nicht, ob man da ein generelles Rezept geben kann. Also wichtig, glaube ich, ist, dass der organische Content, ich glaube, die Unterscheidung, die du am Anfang genannt hast, ist halt schon wichtig. Und ich glaube, das ist halt auch vor allem wichtig, wenn man sich irgendwie strategisch darüber Gedanken macht, was man als nächstes hochlädt. Ich denke halt, und wir haben das halt in unserem letzten Projekt auch ganz schön gesehen, dass die Inhalte, die dort hochgeladen werden, vor allem halt in einer gewissen Form widerspiegeln müssen, dass es ein Inhalt, also dass es was ist, was von dem Unternehmen und von einer einzelnen Person oder von einem einzelnen Department kommt. Also eine Werbeanzeige ist eben verhältnismäßig allumfassend, verhältnismäßig generisch, verhältnismäßig groß. Ne, sie stellt halt irgendwie das emotionale Grundbild einer Marke in den Vordergrund oder eines Produktes oder eines Servicebereiches, während eben die organischen Posts verhältnismäßig klein gedacht sind. Also bei Facebook sieht man das ja auch, ne? Die Posts, die wir hochladen oder die Posts, die wir sehen, die organisch gepostet werden, sind eben immer auf einen kleinen Aspekt irgendwie fokussiert, während Werbeanzeigen durchaus etwas breiter, etwas allgemeiner gedacht sind. Aber ich glaube halt generell so Content-Vorschläge, das lässt sich halt nicht verallgemeinern. Da muss man eben wirklich gucken, was für Creatives gibt möglicherweise das Setup schon her. Kann man neue produzieren oder lohnt es sich überhaupt, welche zu produzieren? Oder kann man gegebenenfalls eben Content aus anderen Bereichen wiederverwenden und ja, den halt einfach über insbesondere eben das Story-Format bei Instagram weiter ausspielen. Das ist, denke ich, von Marke zu Marke unterschiedlich. Wenn es eine Faustregel gibt, dann glaube ich, je persönlicher und je individueller für dieses Format gedacht, desto besser. Was es ist, hängt ganz stark von der Marke ab.
Ja, ich, was ich nur dazu fügen will, also ich glaube, was man allgemein sagen kann, ist, bei Story muss man noch mehr darauf achten, sehr, sehr schnell zum Punkt zu kommen, weil die, wie du schon sagst, die Durchgehgeschwindigkeit ist noch mal höher als beim Swipen, einfach durch das Pressen. Und deswegen ist auch texttechnisch gesehen, muss man, wenn man mit Text arbeitet, sofort sehr prägnant mit wenigen Worten das schaffen. Oder eben, wenn das Bild oder das Video dahinter eher catcht, dann muss dieser Catch-Moment muss wirklich in dem ersten, innerhalb der ersten Sekunde sein. Das ist, glaube ich, nochmal so eine Spezialität hier, weil die Durchspielgeschwindigkeit doch sehr hoch ist.
Ich glaube, drei Elemente, die ich für eine organische Story für spannend und interessant halte, für kleine Unternehmen. Große Unternehmen haben in diesem Bereich aus meiner Perspektive eine sehr große Herausforderung. Können wir gleich nochmal drauf eingehen, wie große Unternehmen Stories für sich nutzen können, die eher keinen persönlichen Bezug durch ihre Mitarbeiter oder bestimmte einzelne Läden herstellen können. Ich glaube, was jeder kleinere Unternehmen machen kann, ist quasi behind the scenes. Also tatsächlich weniger zu erklären, wie Dinge funktionieren, sondern einfach zeigen, jeden Tag ein paar Ausschnitte aus dem Alltag in dem Laden, in dem Geschäft, was es so Besonderes gibt. Das ist, glaube ich, der einfachste Go-To, denn aus meiner Perspektive bietet Insta-Story immer noch die Chance, keinen hochwertig produzierten, aufwendige Videoproduktion posten zu müssen, sondern ich kann mit meinem Handy im Geschäft stehen und dort kleine Momente einfangen oder auch bestimmte interessante Themen.
Was bedeutet das für zum Beispiel sowas wie, sagen wir, Getränkehersteller? Sollten das, also lohnt es sich da Shots aus der Fabrik oder von der Abfüllanlage oder sowas zu teilen?
Das sehe ich eben schon wieder als, das ist interessant, weil das sind wieder für mich diese schon große Unternehmen im Sinne von, wir haben eine Fabrik und hier passieren bestimmte Dinge. Und da kommt, glaube ich, das Thema, was diese Unternehmen sich zunutze machen können, ist Thema Employer Branding oder Advocacy. Also du hast deine Mitarbeiter und lässt quasi, oder du hast ein eigenes Team, was rumläuft und die filmt, oder du lässt halt die aus der Fabrik, aus ihrem Alltag veröffentlichen. Also ich glaube, dieses Thema Behind the Scenes Alltags, was du gesagt hast, klar kann ich mal filmen, wie die Flaschen durch die Halle jagen, aber ich muss eventuell auch filmen, wie es so ein Mitarbeiter-Event gibt und alle, weiß ich nicht, früher vor 10 Jahren vielleicht Hacky-Sack auf dem Pausenhof spielen. Also was so, was wir sind.
Ich bin ziemlich sicher, das passiert immer noch.
Schau, was wir für eine coole Truppe sind. Also generell dieses Behind the Scenes, das steckt bei großen Unternehmen, muss da ein bisschen Gehirnschmalz investiert werden. Was ist das Behind the Scenes bei uns? Also wie können wir eine gewisse Nähe zum Unternehmen herstellen? Und als Getränkehersteller definitiv durch die Mitarbeiter. Ich denke, da gibt es auch sehr viel Produkte testen, ausprobieren. Also diesen ganzen Prozess auch mal zu zeigen. Damit kann man seinen Content-Kalender für die Stories schon eine ganze Weile füllen. Bei kleineren Unternehmen lässt sich es wahrscheinlich einfacher realisieren, weil der Drehort immer fest definiert ist. Großunternehmen können sicherlich sich zunutze machen, dass sie weltweit agieren und aus unterschiedlichen Standorten Stories produzieren bzw. Stories reinfüttern. Oder eben, und da kommen wir, glaube ich, dann auch dann in den Bereich der Werbeprodukte, eher werbliche Inhalte, die mögen dann auf Branding einzahlen, aber sind halt werblich produziert oder auch hochwertig produziert. Da würde ich aber erst beim Ad-Format drüber sprechen. Ein weiteres Ding, was eine Story bieten kann, ist das Live-Format. Auch hier glaube ich, dass bei bestimmten Events und so weiter über eine Story live zu gehen sehr, sehr interessant ist. Zum einen pusht Instagram das in die Feeds der Nutzer und schiebt nochmal Notifications bei einigen Nutzern aufs Handy. Das heißt, man kriegt so kostenlos Aufmerksamkeit. Und auch hier wieder relativ geringe Hürde, selber wie ein Fernsehsender aktiv zu sein, wie eine Live-Berichterstattung aktiv zu sein und von seinem Event zu berichten. Auch hier, was Chris gesagt hat, ist, glaube ich, sehr interessant und spannend für den Nutzer, wenn man nicht einfach nur rumläuft und filmt, sondern wie eine Art kleinen Moderator hat, jemand, der einen da durchführt, begleitet, Dinge erklärt, Hintergründe zeigt, auch ein bisschen Späße macht mit den Leuten. Das ist sicherlich, also das Live-Format, also neben Behind the Scenes ist das Live-Format bei Events, bei Messen oder auch an speziellen Tagen sicherlich eins, was super attraktiv ist.
Meinst du, man kann sowas wie eine Mindestgröße definieren oder so, dass man sagt, das Live-Format lohnt sich ab einem bestimmten Kaliber? Oder ist das eher von Branche zu Branche und von Label zu Label speziell?
Nee, da ist, glaube ich, die Größe ist erstmal sekundär. Also auch gerade, wenn du so ein Ladengeschäft hast oder so, passen Live-Formate sehr gut. Also was weiß ich, ein Optiker oder Wäscheläden oder auch was weiß ich, zum Beispiel ein Bioladen oder so.
Was ist mit so Startups?
Hängt vom Produkt ab, aber Startup auf jeden Fall. Also gerade weil Startup ja nochmal für sich selbst, also so ein Startup selbst ist ja als Unternehmen für sich schon ein Event. So, ne, das hat sozusagen so eine Doppelbödigkeit. Und auch viele ja junge Leute haben ja so einen Traum, mal ein Startup zu arbeiten, beziehungsweise selber mal ein Startup aufzumachen. Auf jeden Fall sehe ich das auch so. Das ist auch, glaube ich, für das Thema Recruiting einfach auch noch spannend. Ne? Also wenn die Leute einfach da an dich gebunden werden und sehen, das ist ein cooler Laden und sich dann mal die Idee kommen oder dann machst du mal einen Shoutout, dass du jemand neue Leute suchst, dass du darüber auch dann Bewerbungen kriegst. Also
über ein Live-Format?
Ja, einfach durch die Bindung, dass dieses Live-Format immer wieder da ist. Also wir haben ja für mehrere Kunden von uns, also auch kleinere Kunden, Live-Formate gemacht und da hatten wir die Situation, dass die sozusagen so ihre Fanmitgliedschaft gebunden hatten an sich und teilweise haben die Fans dann später angefangen, in dem Unternehmen zu arbeiten.
Geil. Und wie regelmäßig müsste das dann stattfinden? Also gerade jetzt, wenn wir über junge Accounts sprechen, ne, wir reden irgendwie über jüngere oder kleinere Unternehmen, ne, die entweder eben gerade erst anfangen, im digitalen Format sich zu etablieren oder gegebenenfalls halt diesen Kanal irgendwie neu für sich entdecken. Gibt es eine Regelmäßigkeit, die man für dieses Format definieren kann, dass man sagen würde, okay, wenn man diese Bindung zu seinen potenziellen zukünftigen Mitarbeitern oder potenziellen zukünftigen Fans irgendwie aufbauen will, dann muss man halt regelmäßig abliefern und zwar mindestens x-mal im Y.
Also ich würde vorschlagen, einmal pro Woche ist, glaube ich, ein guter Startwert und den versuchen auch den Termin zu halten. Das Schwierige ist aber eher eigentlich auch die gute Terminwahl, also den Punkt zu finden, wo ich auch meine User erreiche. Das ist eher, glaube ich, so ein bisschen trickier. Das muss man dann auch von...
Das bestimmt auch zu den von den Brands so unterschiedlich,
genau, das
oder?
Muss man dann schauen, für wen das am meisten Sinn macht. Aber das ist ein sehr ausschlaggebender Punkt. Aber dann wiederum dieses Regelmäßige. Das ist sowieso Kontinuität, ist alles, was sozusagen Video und wiederkehrend ist, ist Kontinuität der wichtigste Faktor. Das haben wir auch bei YouTube und so. Das merkt man sofort, wenn ein YouTuber zum Beispiel mal 2 Wochen ausfällt. Das ist für die schon schwierig. Das merkt man denen auch an. Auch die Profis fangen ja dann an, immer noch zu posten. Ja, ich bin dabei gerade und so weiter und so fort und versuchen das zu erklären, weil der Absprung ist halt ganz schnell und auch der Algorithmus verliert dich halt sehr schnell.
Aus meiner Perspektive haben hier aber Unternehmen oder auch kleinere Unternehmen können hier wirklich erstmal ein bisschen angstfreier rangehen und einfach diesen Live-Termin einfach ausprobieren. Mal an einem Donnerstag, mal an einem Sonntag, mal an einem Freitagnachmittag, mal an einem Montagmorgen und schauen, wann sind denn meine Leute wirklich aktiv und wann schauen die rein. auch mal ausprobiert und erreiche vielleicht am Montag andere Leute als am Freitag. Deshalb bietet es sich vielleicht an beiden Tagen mal live zu gehen. Hier würde ich ein bisschen rumspielen. Was ich grundsätzlich wichtig finde für Live-Format, dass man hier etwas übernimmt, was das Fernsehen und die ganzen Zeitungen, Nachrichten, Berichterstatter alle schon verstanden haben. Das ist, also gibt es auch einen Begriff für die Nachrichtenwerttheorie. Also es muss eine gewisse Relevanz, eine gewisse Aktualität haben, das, was ich da berichte oder erzählen möchte in diesem Live-Format. Ich glaube, es ist nicht sehr förderlich, einfach live zu gehen und einfach mal durch den Raum zu schwenken. Da wird man relativ schnell seine Nutzer eher upturnen, dieses Live-Format dann auch zukünftig anzuschalten. Hat man etwas Interessantes, Relevantes, Aktuelles zu berichten, zu erzählen? Und sei es auch nur, hey, bei uns ist gerade dieses neue Produkt eingetroffen, das und das kann es und das ist so cool. Aber diese Nachrichtenwerttheorie sollte da schon greifen. Damit sollte man sich einmal auseinandersetzen, was es bedeutet bei mir Aktualität und was bedeutet bei mir Relevanz, um mit einem klaren Kopf in ein Live-Format zu gehen.
Da greift ja auch dein erster Punkt wieder, ne? Also dieses Behind-the-Scenes-Thema als Thema für die Story-Ads oder für organische Story-Posts kann man natürlich auch fantastisch in Live-Format nochmal umsetzen. Dass man also sowas macht wie, keine Ahnung, wir beziehen unser neues Lager, ne? Oder keine Ahnung, dieses Wochenende bauen wir das Lager komplett um oder so. Und da kann man natürlich auch ein cooles Live-Event draus machen, einfach um die Kunden nochmal ein bisschen daran zu binden, dass man sagt, guck mal hier, was hinter der Fassade so vor sich geht und schaut mal, wir sind gerade dabei, irgendwie was Geiles für euch aufzubauen und wir sind gerade dabei, uns irgendwie zu etablieren. Und gerade für Startups zum Beispiel ist es halt auch nochmal spannend, weil man diesen ganzen Gründungsprozess so ein bisschen mitfilmen kann. Also wenn man zum Notar geht, um irgendwie die Unterlagen zu unterschreiben oder man kommt gerade irgendwie aus der Bank raus, hat das Geschäftskonto geöffnet. Also das geht schon relativ früh los, ne? Es muss noch nicht großartig Materie dahinter stecken, aber man baut eben so ein bisschen schon die Bindung auf und man zeigt eben auch, okay, guckt hier, wir sind halt nicht nur irgendwie ein gesichtsloses Unternehmen, was im Hintergrund hinter diesen Produkten und hinter diesen Services steht, sondern wir haben tatsächlich eine Persönlichkeit. Und wir machen halt irgendwie transparent, was wir sind, was wir machen, wo es hingeht und folgt uns, um irgendwie auf dem Laufenden zu bleiben. Und damit hat man natürlich immer eine gewisse Relevanz. Jörg, du hast das ganz schön gesagt, ein Startup selbst ist ja eigentlich so eine Art Event. Das finde ich ganz geil eigentlich, denn dieses Event broadcastet man dann damit natürlich einfach und das ist halt
genau,
schon...
Genau, also ganz kurz, ich würde da einmal cool. Noch, um das nochmal einmal ganz kurz zu vertiefen, weil ich würde es, wenn man sowas macht, noch den Tipp geben, dass man auf die Dramaturgie achtet. Wie du schon gerade beschrieben hast, zum Beispiel das Lager oder das Thema mit dem Notar, ist sozusagen das Sujet, das ist sozusagen der Blick, das ist das, was ich sehe, was der Hintergrund ist. Dann ist es, glaube ich, aber wirklich von Vorteil, wenn man dann wirklich formuliert, was die Gedankengänge da drin sind. Also zum Beispiel, wie organisiere ich jetzt mein Lager? Nach welcher Logik gehe ich vor? Warum mache ich das so? Oder beim Notar, worauf muss ich achten? Was haben wir vorher besprochen? Geht es hier um den Gesellschaftervertrag? Was sind die wichtigen Themen da drin? Also, dass man den User sozusagen in die Problemsituation oder in die Problemsituation mit einbezieht und auch in die Lösung mit einbezieht. Daraus entsteht dann sozusagen der dramaturgische Spaß, weil was dann nicht so gut funktioniert ist, wenn man einfach nur mal guckt, mal hier ist unser neues Lager, da bauen wir jetzt was hin, ist nicht so interessant wie, guck mal, das ist unser neues Lager, wir überlegen jetzt gerade noch, machen wir das dahin, weil es dann schneller geht oder machen wir das dahin, weil es dann schneller gefunden wird oder weniger Weg hat, aber mehr Weg hat, aber dafür ordentlicher strukturiert ist oder so.
Weil mehr reinpasst.
Oder mehr reinpasst, genau. Also, dass man sozusagen immer auch die Problemstellungen, die man hat, die nach vorne holen, weil der Zuschauer möchte gerne Probleme mitlösen. So, das macht dann am meisten Spaß.
Der dritte Punkt, den ich bei Stories für besonders geeignet halte, ist, bei Instagram gibt es neben dem, dass ich Text einsetzen kann oder auch eine Musik drüber legen kann, kann ich mir bestimmte Dinge zunutze machen. Zum Beispiel gibt es das Feature Umfragen. Das heißt, ich kann bestimmte Fragen an meine Nutzer stellen oder die Nutzer Fragen stellen lassen. Es geht in beide Richtungen und ich kann diese beantworten. Hey, liebe Instagram-Community, stellt uns eure Fragen und wir beantworten die. Und diese Fragen, die dann reinkommen, mit einem Bild und einem Text zu beantworten, hat eine unglaubliche Sogwirkung. Etwas, was ich unbedingt empfehle, dass Unternehmen sich das anschauen, wie sie das für sich nutzen können. Der Vorteil ist, die Nutzer stellen eine Frage, die sie wirklich interessiert, und du kannst einen Mehrwert liefern, indem du diese Frage beantwortest. Oft sind es sehr einfache Fragen. Auch hier wieder Friseurbeispiel. Hey, wie lange dauert eine Blondierung? Und ich habe das jetzt gerade eben vor kurzem, bevor ich mich hier auf die Sendung quasi vorbereitet habe, bin ich nochmal durch meinen Storyfeed gegangen und da hat ein Friseur das aktuell gemacht.
Ich dachte, du hast dich über Blondierung informiert.
Nein,
Bartblondierung.
Die Zeiten sind vorbei. Darüber weiß ich alles. Und da war es halt tatsächlich so, der Friseur hat einfach gefragt, hey, welche Fragen habt ihr? Und die User haben zum Teil sehr einfache Fragen. Was kostet eine Blondierung bei euch? Wie lang dauert die und die? Wann kann ich bei euch einen Termin haben? Super simple Fragen, aber wunderschön beantwortet und hinter der Story hintereinander weggereiht. Und das ist, glaube ich, also als großen Punkt, als großen dritten Punkt zu sagen, macht euch alle Feature, die so eine Story bieten kann, zunutze. Nicht nur im Bereich Gestaltung, sondern vor allem auch im Bereich Interaktion mit dem Nutzer. Dort steckt sehr viel Potenzial für Wissen über den Nutzer zu gewinnen und den Nutzern Mehrwerte zu bieten.
Ich glaube, also gerade das mit den Fragen ist ein super geiler Punkt, auch nochmal für investorengetriebene Unternehmen oder gerade eben für Startups, die sich halt permanent irgendwie in der Verteidigungsposition befinden und immer wieder irgendwie argumentieren müssen, warum ihre Idee die geilste ist, warum das, was sie aufbauen, heute irgendwie gerade eine geile Idee ist, warum es das noch nicht gibt, was deren USP ist und warum sie eben die Konkurrenz, die es gegebenenfalls schon gibt, abhängen. Das sind halt alles Dinge, das sind alles Antworten auf Fragen. Das sind Fragen aus der Due Diligence, die irgendwie in den Funding-Runden stattfindet. Das sind Fragen von Verwandten, von Freunden, von Konkurrenten, mit denen man sich unterhält. Das können Fragen nach jeder Messe sein. Und natürlich richtig geil, wenn man halt im Hintergrund schon so eine Art Community-Management hat. Und wenn man es halt gegebenenfalls sogar momentan nur alleine macht, also mit dem eigenen Team, jede Frage, die da mit reinkommt, kann man natürlich eben fantastisch mit aufschreiben und später sozusagen den eigenen Kundensupport als Quelle für Material für die Story-Ads nehmen. Und damit muss man sich gar nicht großartig selber um Content kümmern. Also muss man halt schon, aber die Themen kriegt man sozusagen vorgelegt. Und das, glaube ich, ist eine super Strategie, um gerade, wenn man vielleicht mal irgendwie nicht eine Idee hat, was man jetzt heute teilen kann oder was man vielleicht irgendwie diese Woche in den Vordergrund stellt, kann man, glaube ich, ganz fantastisch auf die Bedürfnisse der Community und auf die Kerninspiration, auf die Motivation des Unternehmens zurückgreifen. Das ist, glaube ich, mega.
Auch hier ist jede Antwort, die ich gebe, eine Chance, mein Unternehmen einer bestimmten Image zu verpassen. In der Art und Weise, wie ich antworte, etwas, was jeder aus dem Community Management kennt, wie das Unternehmen meine Frage, meine Beschwerde beantwortet, zeigt sehr viel über die Persönlichkeit des Unternehmens. Und auch hier schaut uns bei der Insta-Story wieder die Öffentlichkeit dabei zu, wie wir die Fragen unserer Kunden, Nutzer beantworten. Ganz klar, also dass dieser Punkt Community Management, dass du den aufgebracht hast, das passt hier an dieser Stelle sehr, sehr gut.
Wir haben also die jetzt drei, glaube ich, ziemlich starke Pfeiler schon, auf denen eben eine solide Story-Strategie basieren kann. Basierend irgendwie auf meinen Erfahrungen gibt es halt immer mal wieder, je nachdem, welche Materialien ich in die Stories packe, und das gilt weitestgehend auch für andere Werbeanzeigen oder Werbeplatzierung. Was sind die Gefahren, die da lauern? Also nur um mal ein Beispiel zu nennen, bei uns geht es eben viel darum, tatsächlich Produkte und Dienstleistungen an den Mann zu bringen. Das heißt, unser Ziel für eine Werbekampagne ist natürlich, dass am Ende dieses Produkt von den Kunden auch gekauft wird oder dass dieser Service eben in Anspruch genommen wird und dass es tatsächlich zu einer Art Transaktion kommt. Das ist unser Kern-KPI, daran messen wir unseren Erfolg. Wir stellen aber zum Beispiel fest, dass wenn man halt natürlich die Kunden mit Rabatten jagt, ne, und sozusagen irgendwie eine Rabattaktion überhaupt keinen Wert mehr bekommt, weil man halt 40% und die Woche später wieder 50% und die Woche später, wir verlängern die 50% Aktion nochmal um eine Woche, dann verliert halt sozusagen die Rabattaktion irgendwie an Wert und wir stellen eben fest, dass es zu keinen Transaktionen mehr kommt. Gleichzeitig kann zum Beispiel ebenfalls eine Beobachtung sein, dass es vielleicht zu vielen Transaktionen, aber anschließend zu vielen Retouren kommt. Je nachdem, wie ich also das Material meiner Stories wähle, kann es tatsächlich halt auch negative Konsequenzen für mein Business haben, weil ich meine, von Retouren hat am Ende natürlich niemand was. Was meint ihr, also mein Beispiel jetzt ist eben sehr spezifisch für Rabatte. Meint ihr, es gibt so eine Faustregel? Sagt man Faustregel oder Daumenregel? Also eine Regel, an der man sich orientieren kann, um zu sagen, okay, ich packe hier Material in die Stories rein, die am Ende tatsächlich auch einen Erfolg nach sich tragen?
Also wenn du jetzt von Gefahren liest, sehe ich, eines der Grundgefahren ist immer Tonalität. Also treffe ich die Tonalität von meinem Unternehmen oder auch von mir selbst? Also je nachdem, es gibt ja, also ich habe ja auch viel mit Schauspielern zu tun, die sozusagen sich selbst als Produkt vermarkten. Dafür sind die Stories natürlich super. Da ist aber auch so, ne, muss man irgendwie auch klar dazwischen trennen, ist das jetzt so mein privater Geschmack oder ist das meine, das, wer ich bin, also was ich als Figur, als Schauspielfigur bin oder auch als Unternehmen, ist das mein privater Geschmack oder ist es das, was meinem Unternehmen widerspiegelt sozusagen? Also wenn ich, weiß ich nicht.
Was die Marke ausmacht.
Genau, also der ein oder andere Manager, der in einem sehr konservativen Unternehmen lebt, arbeitet, der wird auch mal ein deftiges Grillfest mit seinen Freunden machen oder beim Vatertag vielleicht mal im Bollerwagen landen. Das ist aber etwas, was er natürlich nicht auf seiner Insta-Story, das ist ein extrem krasses Dings, aber das ist ja das, was man dann nicht darstellen will. Oder wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn du Beispiel Startup nimmst, wir kennen ja selber auch Startup-Kulturen und so, aber wenn dann zum Beispiel es geht um Themen Fintech, es geht um Themen Gesundheit, wenn wir in solche Themenbereiche rutschen, wird natürlich eine zu nochmal laissez-faire Lebensweise, die irgendwie transportiert wird, kann natürlich schädlich für das Endprodukt sein. Weil, also ich möchte halt auch nicht mein Geld jemandem anvertrauen, der irgendwie Meister im Bierpong ist oder so.
Nicht?
Vielleicht ist das sogar gut, aber grundsätzlich auf den ersten Blick.
Für ein Girokonto vielleicht nicht unbedingt die größte Vertrauensbildungsmaßnahme.
So, ne? Und das sind, glaube ich, so, also Tonalität ist, glaube ich, so ein Thema, wo man sich so ein bisschen mal vorher Gedanken machen soll. Ich würde das jetzt nicht zu ernst nehmen, weil es natürlich auch schnell viel Wasser unter der Brücke und so. Ist das eher so ein langfristiges Ding. Und gerade auch bei den Schauspielern ist es so ein langfristiges Ding, weil die sich natürlich selber verkörpern. Und wenn du zum Beispiel einen Schauspieler hast, der total frustriert ist, weil er keine Jobs kriegt, aber eigentlich ganz gut ist, wenn der seinen Frust dann über seinen Instagram-Story noch weiter verlinkt, ist natürlich, es gibt natürlich nichts Unsexieres als jemand, der desperate ist. Und wenn jemand desperate ist, dann funktioniert es natürlich noch weniger. Das sind sozusagen so Fallstricke und das gilt natürlich auch für Unternehmen und Produkte oder so.
Aus meiner Sicht muss man bei Insta-Stories, besonders wenn ich sage, ich veröffentliche dort täglich Inhalte, sollte ich so ein bisschen die Freunde-Regel anwenden. Wie oft würde ich einen Freund um einen Gefallen bitten? Frage ich ihn jeden Tag, kannst du mir mal dabei helfen, kannst du mal das für mich tun? Und so muss ich auch betrachten, wenn ich jeden Tag in der Story schreibe, komm doch bei uns in den Laden, mach doch einen Termin, kauf doch dieses Produkt, dann verliere ich einfach meine Freunde mit der Zeit. Und genauso würde ich auch die Story sehen. Das heißt, hin und wieder kann ich in der Story fragen, hey, kannst du mal kommen und willst du nicht mal das und das ausprobieren? Natürlich kann ich auch meine Freunde locken. Hey, kannst du mir beim Umzug helfen? Gibt auch eine Kiste Bier oder was auch immer. Ne? Aber ich kann das nicht jeden Tag machen. Also auch Chris, zu deinem Thema, Rabatte machen süchtig, umsonst ist ein Geschenk. Also hier ist auch, wenn ich immer Rabatte habe, dann gehen die Kunden irgendwann davon aus, der richtige Preis ist nur der mit dem Rabatt und nicht der andere Preis. Das verschreckt natürlich Kunden. Und gerade beim Story-Format, wo wir versuchen, täglich zu interagieren, sollte der Mehrwert und die Interaktion in dem Vordergrund stehen und nicht der transaktionelle Gedanke, etwas zu verkaufen. Also Story aus meiner Perspektive, subjektive Meinung, ist eher dafür da, Branding zu betreiben und Kundenbindung aufzubauen und dann nur im zweiten Schritt Verkäufe zu erzielen. Ganz anders verhält es sich, wenn wir jetzt darüber gehen wollen, wenn ich vom Story als Werbeformat spreche oder davon mir das so betrachte. Was sind hier so bestimmte Richtlinien? Ich habe vor allem 5 Gestaltungselemente, die ich für enorm wichtig halte bei einer Werbeanzeige. Das erste ist, es ist ein Hochkantformat, das heißt, das Video wird im Hochkantformat sollte im Hochkantformat erstellt werden. Natürlich kann ich auch quadratisch reinpacken oder 16:9. Ich kann auch provozieren, dass die Nutzer das Handy umdrehen müssen, aber alles ist entweder umständlich oder nutzt nicht den Platz, der mir eigentlich zur Verfügung steht, um den größtmöglich visuellen Eindruck zu machen. Das zweite ist, es sollte zwischen 1 und 15 Sekunden lang sein. ja, es kann auch länger sein und unterteilt sich dann einfach in mehrere kleine Story-Schnipsel, die länger sind. Aber auch hier sollte ich mir überlegen, dass die Leute kennen mich nicht. Das heißt, ich sollte erst mal anfangen, was kann ich in 15 Sekunden erzählen? Die Leute drücken halt schnell durch. Wenn sie schon nach den ersten 3 Sekunden keinen Bock haben, schieben sie deine ganze 60 Sekunden lange Story einfach insgesamt zur Seite. Das heißt, was kann ich in 1 bis 15 Sekunden Interessantes, Spannendes, Packendes erzählen, was die potenziellen Nutzer interessiert? Da sind wir auch wieder beim interessensbasierten Zielgruppen und so weiter. Dann ein wichtiger Faktor, der immer wieder vergessen, oder zwei wichtige Faktoren, die immer wieder vergessen werden. Zum einen, oben Platz lassen. Oben ist immer dein Icon von Instagram vorgegeben mit deinem Namen daneben. Wenn du dort Text platzierst, kann den kein Mensch lesen, weil das einfach überlagert wird. Das andere ist, unten bedenken, jeder, der normalerweise eine Story schaltet, wird wahrscheinlich einen hier mehr lesen Button anbieten, diese typische Swipe Up, die auch Nutzer ab 10.000 Followern organisch nutzen können. Diesen Button, den hervorzuheben an einer signifikanten Stelle oder die ganze Zeit durch kleine Pünktchen, die da drum rumfliegen, was auch immer einem da Kreatives einfällt, aber dieser Call to Action unten sollte betont werden. Und der 5. Punkt, den ich für wichtig halte, ist, oder was sich auch über die Erfahrung zeigt, Video funktioniert besser als Bild. Mit welchen kleinen Tricks ich das umgehen kann, wäre, indem ich Bilder animiere oder bestimmte Textflächen animiere oder dort GIFs reinpacke, was auch immer. Da bietet mir auch Instagram ein paar Kleinigkeiten an. Aber grundsätzlich, Video funktioniert besser als Bild. Diese 5 Gestaltungselemente, also Hochformat 1 bis 15 Sekunden, oben Platz lassen, CTA unten betonen und Video funktioniert besser als Bild, sind einfach ein wichtiger Baustein, um eine Insta-Story oder generell ein Story-Format als Ad-Produkt zu benutzen. Jetzt können wir, glaube ich, übergehen zu dem taktischen Thema, außer ihr habt noch was zum Thema Gestaltung hinzuzufügen.
Ich finde, es ist eigentlich ein ganz schöner Break, dass wir eben sagen können, wir haben ganz gut eigentlich jetzt zusammengefasst, was so gestalterisches eigentlich passieren muss, damit man das Format für sich grundsätzlich eben erfolgreich nutzen kann. Wir sind einerseits eben über Potenziale drüber gegangen, die im Hintergrund stehen, und haben dann halt aber auch verschiedene Gestaltungselemente nochmal zusammengefasst. Ich glaube, wir könnten den taktischen und strategischen Teil also nach der Show besprechen. Denn ich glaube, da ist es nochmal interessant, dass wir da vielleicht verschiedene Cases haben, irgendwie, die wir miteinander austauschen können, oder verschiedene Erfahrungen, die wir in unterschiedlichen Projekten gesammelt haben. Und ich denke, das wird dann relativ schnell in einer verhältnismäßig lockeren und unstrukturierten Gesprächsrunde enden. Von daher, ich würde noch einmal kurz zusammenfassen, was wir so zusammengetragen haben, wenn das okay ist.
Ja, als kleiner Teaser noch für die Show After the Show. Ich würde einen Case präsentieren, in dem wir kein Hochformat benutzen, sondern oben und unten unterschiedlich, also das Video oder den Bildschirm halbieren und oben und unten unterschiedlich verwenden.
Sehr geil. Cool, okay, also kurz zusammengefasst, wenn ihr dieses Format erfolgreich nutzen wollt, denkt an Eriks 3 Grundpfeiler für erfolgreiche Stories. Zum einen, nutzt die Möglichkeit, dass ihr euer Unternehmen hinter dem Vorhang zeigen könnt. Nutzt das Behind-the-Scenes-Thema, um Kunden und potenzielle Mitarbeiter an euch zu binden, um zu zeigen, was hinter der Kulisse abgeht, wer ihr seid, was bei euch intern abläuft, und euch eben auch ein bisschen gegenüber der Community im Netz zu öffnen. Verbindet das gegebenenfalls, wenn ihr könnt, mit Live-Formaten, also teilt in Echtzeit, was bei euch passiert, wenn es irgendein Event gibt, wenn es irgendwelche kleineren Meilensteine gibt oder wenn es eben tatsächlich einfach nur kleine Side-Projects im Team gibt, die ihr mit der Außenwelt teilen wollt. Nutzt dieses Live-Format, um noch näher dran zu sein und eure Kunden und Fans noch näher an euch ranzulassen. Und nutzt, wenn ihr Produkte oder Dienstleistungen nach außen verkauft und vermarkten wollt, die Möglichkeit, dass ihr Gewinnspiele, Umfragen, FAQs und einfach viele verschiedene interaktive Elemente mit genau diesem Format verbinden könnt, um eben genau hier auch nochmal dafür zu sorgen, dass ihr nicht nur Nähe aufbaut, sondern diese Nähe tatsächlich auch lebt. Gleichzeitig gestalterisch solltet ihr beachten, dass die Tonalität stimmt. York hatte das gesagt, es ist wichtig, dass ihr im Sinne der Marke kommuniziert, nicht im Sinne der einzelnen Social-Media-Personen, die für den Account zuständig sind, denn ihr vertreibt ja am Ende im Hintergrund ein größeres Konzept. Wirkt persönlich, seid echt, seid nah, Aber wendet halt die Freunde-Regel an. Erik hatte das als Beispiel gesagt, wie oft fragt man einen Freund nach irgendeinem, nach einer Hilfe oder stellt ihm irgendeine Frage. Das macht man halt nicht jeden Tag und genauso ballert man halt auch nicht notwendigerweise jeden Tag seine Kunden mit Angeboten und Rabatten zu. Und das ist vielleicht nur so zwischen den Zeilen rumgekommen, nutzt das Format oder würdigt das Format als solches. Das bedeutet halt auch, gebt euch Mühe für diesen Content, den ihr nach außen teilt und teilt ihn eben explizit vor dem Hintergrund, dass ihr das als Story nach außen bringt. Denkt an die 5 Gestaltungsmerkmale, also fokussiert euch auf Hochkant, beachtet, dass das Video möglichst nicht zwischen oder nicht länger als 15 Sekunden ist. Versucht auf den Punkt zu kommen. Jörg hatte das schon am Anfang gesagt, es ist wichtig, eben hier in der begrenzten Zeit die Informationen kompakt darzustellen. Lasst oben Platz, da ist das Profilbild und da ist die Storybar. Lasst unten Platz, da ist der Swipe-Up-Button und versucht die Aufmerksamkeit des Users in der Story möglichst auf diesen Swipe-Up-Button zu lenken, denn das ist ja das, was ihr wollt. Ihr wollt, dass der User mit euch interagiert und ihr wollt ihn zu irgendeiner Aktion bringen. Zu guter Letzt, ich glaube, das haben wir mehrfach gesagt, auch Video ist besser als Bild. Und ich denke, dann haben wir es.
Super praktische Tipps in dieser Folge.
Finde ich auch.
ja, teilt gerne mit uns eure Meinung unter dem Hashtag LTAS Podcast. Wir sehen in unseren Analytics, dass es ein paar neue Zuhörer gibt. Ihr könnt gerne auch Reviews bei Apple hinterlassen. Auch wenn iTunes jetzt tot ist, gibt es sicherlich die Podcast-Plattform, die die Reviews noch anbietet. Das hilft uns einfach, dass die Leute sehen, dass es uns gibt. Und wir hören uns mit der Show After the Show am Montag und die nächste reguläre Folge dann wieder nächste Woche Donnerstag. Und bis dahin, keep talking about social.